Gerade habe ich gedacht, wie schön ist das, Mediziner zu sein. Also die Knochen zusammenschrauben, das könnte ich nicht, das ist ein großer Dienst. Aber wenn dann die Fragen gestellt werden, warum gibt es denn dieses Leid, da hat der Bruder eben so gesagt, ja, manchmal muss man sich einfach schweigend dazustellen. Das kann der Mediziner sagen, der Theologe nicht. Der muss Antworten geben. Und auch ihr müsst Antworten geben auf diese Frage, warum gibt es Leid in der Welt? Das geht schon los, wenn ihr im Hauskreis seid. Das ist so eine Frage, wenn man sich so 14-tägig trifft oder einmal in der Woche mit seinem Hauskreis, weiß ich, dass das immer wieder aufkommt. Irgendwann, irgendein Bibeltext wirft das auf und irgendwann stellt dann einer die Frage im Hauskreis, ja warum denn 30.000 verhungernde oder an Mangel der medizinischer Versorgung sterbende Kinder pro Tag in dieser Welt? Warum denn Auschwitz? Warum denn meine Nachbarin, die so eine anständige Frau war, die mit 40 sterben musste an Krebs? Warum musste denn die Ehe meiner Kinder scheitern? Warum, 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 warum? Warum gibt es das Leid in der Welt? Also das sind so Fragen, da muss ein gestandener Christ auch im Hauskreis Antworten geben können. Aber nicht nur im Hauskreis, auch in anderen Situationen ist das wichtig, weil nicht nur Brüder und Schwestern stellen uns diese Fragen. Du bist als Christ auch mit dieser Frage draußen in der Welt konfrontiert. Wenn du erzählst vom Heiland Jesus Christus, was der kann und was der tut, da kannst du mit rechnen. Diese Frage kommt immer von denen, die Jesus nicht kennen. Ja, wenn es denn das gäbe, warum lässt denn der liebe Gott das zu? Und wenn es wirklich einen Gott gibt, und dann kommen die, warum Auschwitz? Warum ist meine Frau abgehauen? Ich habe auch gebetet, warum, 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 warum? Und häufig stehen die Leute dann so da. Das ist eine Katastrophe, wir müssen da sprachfähig sein, wir müssen Antworten geben. Wenn die schon kommen mit ihren Fragen, hinter denen, die sich häufig verstecken, und nach dem Motto dann auch sagen, warum sie nicht mal zu einer Veranstaltung kommen. Wenn die mit so einer Frage kommen, dann müssen wir Antworten geben. Und nicht nur, damit irgendwann die Halle richtig voll ist hier bei euch im Gemeindehaus. Nein, diese Frage muss auch dann richtig beantwortet werden, wenn sie sich für uns existenziell stellt. Ist ja eine Sache im Hauskreis, die Antworten zu geben. Oder dem Nachbarn, den man eingeladen hat und sagt, jawohl, jetzt hat er mal gesehen, was ich hier oben philosophisch, theologisch drauf habe. Interessant wird es ja dann richtig, wenn ich im Leid bin, wenn ich nicht philosophiere über die 6 Millionen getöteten Juden im Zweiten Weltkrieg, nicht über die Nachbarin, die da gestorben ist, sondern wenn der Arzt mir sagt, Herr Latzel, das sieht nicht gut aus, da müssen wir operieren. Und wie das werden wird, wissen wir nicht. Wenn ich ins Leid hineinkomme und wenn mir als gestandener Christ die Frage dann einfach selber kommt, warum ich denn? Da müssen wir Antworten drauf haben. Und diese Antworten will ich versuchen, euch heute zu geben. Warum gibt es Leid? Ich habe versucht, dieses aufzugliedern, diese Frage in 3 Unterfragen. Ich will erstmal eine Antwort geben, warum gibt es Leid? Was sagt die Bibel dazu? Warum gibt es überhaupt Leid in der Welt? Zweitens, wozu kann Leid dienen? Das führt dann so ein bisschen weiter. Und ein drittes, ich möchte auch was dazu sagen, was im Leid hilft. So möchte ich versuchen, diese Frage zu beantworten. Die erste Frage, warum gibt es Leid? Und da habe ich 4 Antworten mitgebracht. Erstens, weil Gott die Menschen das Leid dahingegeben hat. Zweitens, weil Satan das Leid für die Menschen will. Drittens, weil die Menschen nicht nach Gottes Weg fragen. Und viertens, weil Jesus Nachfolge Leidensnachfolge ist. Das Erste, warum gibt es Leid? Nun, das müssen wir erstmal genauso festhalten. Gott hat die Menschen dahin gegeben. Gott ist verantwortlich. Steht hier drin in der Bibel. Ich lese euch das vor, Römer 1. Und wie sie es also die Menschen für nicht geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahin gegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Gott hat die Menschheit dahingegeben. Diese Welt, in der wir leben, das ist nicht die perfekte Schöpfung. Die perfekte Schöpfung war mal. Aber dann hat der Mensch den Sündenfall getan und dann ist er vertrieben worden. Und dann hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen. Gott hat es zugelassen. Er hat es nicht nur zugelassen, sie dahin gegeben, so nach dem Motto, naja, dann sollen sie mal gucken, wie sie zurechtkommen, ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum. Nein, es ist auch ganz viel Leid, das Gott tut. Auch das müssen wir aushalten. So steht es nämlich in der Bibel drin. Unser Gott ist nicht nur der liebende Vater, der sich in Jesus Christus dahingegeben hat. Er ist auch, da haben wir gestern auch schon davon gesprochen, der Gott des Zornes und der Rache und des Gerichtes. Er ist ein Kriegsgott. Jahwe Zebaoth, der Herr der Herrscher. Tötung der Erstgeburt in Ägypten. Wir können ja einmal sagen, wunderbar, der hat die Israeliten befreit. Aber er schickt seinen Racheengel bei der 10. Plage, nachdem er den Pharao verstockt hat. Und dann tötet er nicht den Pharao, nicht irgendwelche Offiziere in seinem Heer. Er tötet die Erstgeborenen, die Babys, die geboren worden sind. Furchtbares Schreiben, unschuldige Menschen, die sterben, tut unser Gott. Als sich Israel auf ihrem Weg ins gelobte Land Feinde entgegenstellen, als die in Jericho nicht gehorsam sind, da greift Gott auch ein. Aber nicht, dass er den irgendwie mal so anhaucht und sagt, guck mal, wie stark ich bin. Nein, der lässt die Mauern einfallen und ganz Jericho wird ausgerottet. Mann, Maus, Schaf, Rind, Soldaten, Könige und auch die Kinder. Tut unser Gott. Zerstörung Jerusalems 587. Das war ja nicht das militärische Geschick der Babylonier, dass die Babylonier so viel besser gewesen wären als die Israeliten oder die Ägypter oder irgendeine andere Macht. Das war das Strafgericht Gottes. Das sind furchtbare Dinge in Babylon passiert. Er hat es durch die Propheten ankündigen lassen. Strafgerichte Gottes. Und wenn wir die Bibel kennen, dann wissen wir, dass Gott Dinge auch zukünftig tun wird. Lest es bitte nach im Buch der Offenbarung. Was passieren wird, wenn Gott anordnet zu seinen Engeln und gießt meine Zornesschalen über dieser Welt aus. Da ist das, was bisher an Leid in dieser Welt war, alles Kindergeburtstag. Wenn Menschen sich die Lippe zerbeißen werden, wenn mit einem Schlag ein Drittel der Menschheit sterben wird, dann nicht, weil unser Gott es nicht hat aufhalten können, nein, weil er seine Engel ausgesandt hat, es zu tun. Das ist die Botschaft der Bibel, dass der heilige und lebendige Gott, der Menschen zur Verantwortung zieht. Arche Noah, da hat er bis auf 8 Leute alle umgebracht. Leid, was über die Menschen gekommen ist. Könnt ihr euch vorstellen, als das Wasser gewachsen ist und die Mütter gedacht haben, wohin mit meinen Kindern? Die sind jetzt ertrunken, wir können nicht schwimmen. Also das ist das Erste, was wir klar sagen müssen. Gott lässt es zu. In Amos gibt es einmal eine Stelle, heißt es, gibt es ein Unglück in der Stadt, das Gott nicht tut? Gott ist der Allmächtige. Der steht auch, wenn ich gleich zur freien Sache komme, steht auch über dem Teufel. Der Teufel ist ja sein Geschöpf. Gott tut es. Wir können ganz vieles nicht verstehen, was Gott an Leid tut. Ich komme gleich in der zweiten Beantwortung, wozu es dienen kann. Aber das müssen wir erstmal ganz knochentrocken festhalten. Und da müssen wir uns auch nicht irgendwie so ein bisschen schützen vor Gott stellen oder sagen, das wollen wir nicht thematisieren. Die Bibel thematisiert das. Die spricht das an. Und wenn wir dann gefragt werden, dann müssen wir auch diese Antwort geben. Genauso ist es. Gott hat die Menschen dahin gegeben. Die waren nicht gehorsam. Gott hat sie dahin gegeben. Deshalb gibt es Leid in dieser Welt. Das ist keine ideale Welt. Wir werden auch keine ideale Welt kriegen, was uns so die 68er erzählen wollen, halt nicht. Und wenn wir alle Strom sparen und wenn wir alle nur noch Elektroautos fahren, halt nicht. Und alle aufhören, Fleisch zu essen, dann wird sich die Weltbevölkerung weiterentwickeln. So ein Kulturprotestantismus, wie wir den im 19. Jahrhundert hatten, funktioniert nicht. Leid wird sein, bis Gott das ganz große Leid schenkt und diese Welt beendet. Gott hat die Menschen in das Leid dahin gegeben. Das ist die erste Antwort darauf, warum es Leid gibt. Ein zweites. Es gibt Leid, weil es da eine Größe in dieser Welt gibt, die das Leid unbedingt möchte. Gott lässt es zu. Gott hat die Menschen dahin getan, aber er möchte nicht, dass sie Leid haben. Und trotzdem hat er noch jemanden geschaffen, der möchte nichts anderes als das Leid. Das ist der Satan. Ziel des Satans ist das Leid. Ist die Zerstörung von Leben. Ist der Tod für die Menschen. Das ist das, was der Widersacher will. Auch davon erzählt die Bibel, die Hiob-Geschichte, das ist dieses Gespräch zwischen Gott und dem Teufel. Und dann ist es der Teufel, der loszieht und all die Versuchungen an Hiob bringt, all das Elend, all das Leid, was dieser Mann erleben muss. Oder auch die Leiterfahrung, die Jesus erleben muss. Der Judas, wir haben ja diese satansfreie Zeit von der Versuchung bis hin, als dann der Teufel in den Judas fährt, den verführt, den Heiland zu verraten. Und es gibt eine Macht in dieser Welt. Das ist keine Macht wie Yin und Yang. Das ist totaler Quatsch, das Okkultismus, Yin und Yang. Es gibt nur den Schöpfer, der ist alles. Der Teufel ist nichts, ist einer seiner Geschöpfe. In der Schrift lesen wir auch, was mit dem Teufel passiert. Der wird am Ende der Zeiten gerichtet und in die Hölle geschmissen. Ich habe das gestern schon gesagt. Halt nicht. Der Teufel ist nicht der Chef der Hölle, wie manche Leute denken, sondern der wird vernichtet und gequält bis in alle Ewigkeit. Der wird Leid erfahren. Er, der der Menschheit Leid zugefügt hat, wird Leid bis an alle Zeiten erfahren, weil er in der Hölle gequält wird. Aber in dieser Welt ist er wie so ein angeschossenes Tier. Der liegt in Todeskämpfen noch. Und er versucht, möglichst viele mit runterzuziehen. Er kommt und versucht, ganz viel Böses zu tun. Der Teufel ist eine schlimme Realität. Und viele Leute haben das nicht mehr auf dem Schirm, dass es einen Teufel gibt, der Menschen verführt, Böses zu tun. Der auch uns zum Teil verführt, Böses zu tun. Wir leiden unter dem, was der Teufel macht, aber durch die Verführung des Teufels tun wir auch häufig anderen Böses an. Und es ist immer wieder erstaunlich, was man so erlebt, wie Menschen, die auch aus der Welt kommen, einem das berichten, wie der Teufel sie verführt hat. Ich habe einen sehr guten Freund, Berufsoffizier, ganz anerkannter Mann, und der hat nach 20 Jahren seine Ehe an die Wand gefahren, mit einer anderen Frau eingelassen. Ein Wahnsinn, was da abgelaufen ist. Ich kann das hier nicht im Detail erzählen, aber nicht gläubig sagt er dann: Olli, du glaubst nicht, was das für eine Macht war, wie die mich gezogen hat. Ich wusste, dass ich alles kaputt mache, mein ganzes Leben zerstöre. Aber da war eine Macht, die hat mich gezogen. Da war eine Bindung. Da sage ich: Ich weiß, was das für eine Macht ist, die dich gezogen hat. Da gibt es diesen Widersacher, diesen Teufel. Und da sagt uns die Bibel immer wieder: Passt auf, der geht rum wie ein brüllender Löwe. Ihr müsst das Schild des Glaubens abpacken, sonst seid ihr hoffnungslos ausgeliefert dessen Angriffen halt. Es gibt etwas Böses in der Welt. Ihr Geschwister, die ja den Hintergrund habt, dass ihr in der Sowjetunion gewesen ist, ihr könnt Geschichten erzählen, wie das gewesen ist mit dem Bösen, was euch angetan worden ist von den atheistischen Sowjets, die eure Väter und die eure Brüder verschleppt haben in die Lager. Wir, um des Besitzes dieses Buches, sind Leute für 10 Jahre in Arbeitslager gegangen. Das sind hier nicht so Besserungsanstalten wie bei uns, das so halbe Hotels sind hier unsere Gefängnisse. Da sind Leute gestorben und verreckt, nur weil sie eine Bibel gehabt haben. Und das ist heute auch in Nordkorea noch so. Das sind teuflische Dinge, das muss man beim Namen nennen. Wenn Leute fragen: Ja, warum denn der Holocaust? Nun, das war das Volk Gottes. Wer greift das Volk Gottes an? Der Widersacher. Das hat er sich sogar auf die Mützen schreiben lassen. Die damalige Elite in Deutschland vor 80 Jahren, das waren die SS-Männer. Da warst du angesehen, wenn du in der schnittigen schwarzen Uniform kamst. Verpflichtend für einen SS-Mann war, der musste aus der Kirche austreten, durfte keiner mehr in der Kirche sein. Und gebappt haben sie sich oben auf ihre Mützen den Totenkopf. Zeichen des Todes. Eine staatliche, die Elite-staatliche Organisation. Das sind Menschen gewesen, die Juden industriell umgebracht haben. Das sind Menschen gewesen, verführt vom Widersacher. Und der Antisemitismus, da fragen ja dann Forscher, ja, Soziologen, Anthropologen, wie kann es denn dazu kommen? Da wird geguckt, wie kann es denn sein? Über alle Jahrhunderte, in allen Kulturen werden die Juden verfolgt. Das waren ja nicht nur wir. Wir haben es gemacht wie kaum jemand anders. Das hat mit der Existenz des Teufels zu tun. Weil der Menschen aufstachelt, eben gegen das Volk Gottes zu gehen. Der Satan will das Leid der Menschen. Und deshalb gibt es Leid in dieser Welt, weil es einen Widersacher gibt. Und bitte nehmt das ernst. Als Jesus uns das Beten lernt, da lehrt er uns: Bewahre uns vor dem Bösen. Das ist keine abstrakte Größe, sondern das ist ein Name des Widersachers, des Teufels. Das ist der Böse, das ist das Schlechte. Und glaubt mir, wenn wir einen Blick in die unsichtbare Welt jetzt bekommen könnten und würden gucken, was um dieses Haus passiert, da sind die Legionen des Widersachers, aber sind auch die Heerscharen unseres Herrn und Heilandes, der stärker ist. Es gibt den Bösen und der tut Böses in dieser Welt. Und das ist der zweite Grund, warum es Leid in dieser Welt gibt, weil es einen Widersacher gibt. Ein drittes: Warum gibt es Leid in dieser Welt? Nun, weil Menschen nicht nach dem Weg Gottes fragen. Ich habe euch begrüßt mit diesem Wort: Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Ich komme jetzt immer wieder auf dieses Wort mal zurück. Befiehl dem Herrn. Da sind immer wieder so Schlauberger, die sagen: Ja, was interessiert mich denn hier die Gebrauchsanweisung für funktionierendes Lebens? Ich scheiße auf den Schöpfer und ich scheiße auf seine Angriffe. Ich sage so deutlich, auch so brutal. So denkt die Welt. Ich denke, wie ich es machen will, und da gehe ich voran. Und hinterher, wenn dann alles im Dreck liegt, nicht, dann wissen sie nicht mehr, was Sache ist, und dann ist der liebe Gott verantwortlich. Ja, wie konnte das denn passieren? Wilhelm Busch, eins meiner großen Predigtvorbilder, der hat ja nicht weit von hier in Essen gewirkt, der hat gesagt: 1941... als da die deutsche Wehrmacht ganz Europa unterknechtet hatte und überall standen sie da und wir sind die Herrenmenschen, haben sie geglaubt und gedacht. Und da haben sie alle geschrien: Deutsche Stärke, deutscher Mut, deutsches Militär, was wir für Kerle sind mit der deutschen Wehrmacht. 4 Jahre später lag ganz Deutschland in Schutt und Asche. Und dann sind dieselben Nazis zu ihm gekommen. Ja, wie konnte denn Gott das zulassen? Die Bomben und all das. Und dann hat Wilhelm Busch geschrien: Deutsche Stärke, deutsches Militär, deutscher Mut. Wenn's gut läuft, dann schlagen wir uns hier auf die Schulter, was wir für Kerle sind, der Weltmensch. Aber wenn's schief geht, ja, dann kommt man auch mit der Dreistigkeit noch raus und sagt: Jetzt klage ich auch noch den lebendigen Gott an. Da kommen sie mit ihrer Parole. Ja, wie kann denn der liebe Gott das zulassen? Ich kann diese Frage nicht mehr hören. Und ihr merkt das jetzt schon hier, wie es bei mir hier so dampft. Da habe ich auch schon in der Seelsorge die Leute wirklich zusammendekliniert. Du wirst ja dann auch, du wirst ja mit allem konfrontiert. Und da musst du dann so ein bisschen auch vermeintlich Verantwortung übernehmen für Gott. Kann ich ja gar nicht, ich bin ja nur Pfarrer, ich bin ja nur, jetzt nicht irgendwie. Da kommen Leute zu dir, die Frau, die dann sagt: Christin, ja, Herr Pastor, wie konnte Gott das denn zulassen, dass die Ehe kaputt gegangen ist? Eine Ehe, wo der Mann nicht gläubig war. Sie als Gläubige heirateten Ungläubigen. Da frage ich sie: Haben sie denn Gott vorher gefragt, ob das in Ordnung ist? Nö, man war ja nur verliebt, man ging ja nur nach der Romantik halt. So, und wenn es dann schief geht, wovor die Bibel warnt, was hier drin steht in der Gebrauchsanweisung halt, nicht, wir sollen gläubige Leute halt, ja, dann wird auf einmal Gott zur Verantwortung gezogen, wo wir die Fehler gemacht haben. Ich gehe, muss ins Krankenhaus gerufen bei jemandem, letzte Lebensstrecke halt, nicht, Lungenkarzinom, gestreut, alles weg, der hat 3 Schachteln Rothändler am Tag geraubt. Braucht. So, auch nicht gläubig. Aber jetzt muss ich natürlich die Frage beantworten: Wie kann der liebe Gott das denn zulassen? Ja, der hat dir nicht die Zigaretten auf den Nachttisch gelegt, das hast du schon selber gemacht. Ganz, man nennt das in der Theologie die Theodizee-Frage, also die Frage, warum lässt Gott das zu? Diese Frage ist bei 95% der Fällen so, dass sie nicht Theodizee, warum lässt Gott das zu, wie kann das halt passieren? Das ist die Anthropodizee. Warum lässt der Mensch das zu? Was tut der sich an? Und auch wenn die Leute dann kommen und sagen: Ja, wir haben ja das Leid eben gesehen, mit dem Kugelschreiber neben dem Arm. Wie im Südsudan, Leute verrecken, weil sie nicht genug zu essen haben. So, jetzt gucke ich mal an mir runter, da weiß ich, ich habe noch mindestens 20 Kilogramm zu viel. Wir schmeißen Lebensmittel weg, in der EU werden Lebensmittel zerstört, wir haben den Überfluss und anderswo sterben die Leute. Das ist die Frage: Was machen wir denn? Wie ist es denn mit den Dingen, die wir tun? Wo ist denn die menschliche Verantwortung? Auf diesem Planeten gibt es genug Wissen, gibt es genug Fläche, um alle 7,6 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn das nicht klappt, hat das was zu tun mit unserer eigenen Egozentrik, mit unserem Gewinnstreben. Also die Menschen fragen nicht nach Gottes Wegen. Die gehen ihre eigenen Wege. Die sind im Geld gehorsam, dem eigenen Wohlstand. Und da müssen sie sich auch nicht wundern, dass Gott sie dann laufen lässt und auf einmal all das Leid in dieser Welt entsteht. Es gibt ein Wort bei den Propheten, das heißt: Der Herr lässt uns die Früchte unserer Sünde essen. Wenn wir nicht nach Gottes Wegen fragen, sondern wenn wir meinen, wir sind schlauer als er, dann müssen wir uns nicht um Katastrophen und um Schicksalsschläge im Privaten wie im Großen einfach wundern. Das ist so. Wir müssen nach Gottes Wegen fragen und trachten. Tun wir das nicht, geht es immer schief. Und bitte, da können wir das letzte Jahrhundert auch politisch betrachten. Das Erste, was die Nazis taten und sagten: Ja, wir haben jetzt eine neue Offenbarung. Wir haben nicht nur die Bibel, wir haben jetzt die Offenbarung im Führer. Ja, wir gehen jetzt unsere eigenen Wege. Da wissen wir, was das für eine Katastrophe geworden ist. Die andere Katastrophe neben dem Nationalsozialismus war der Kommunismus. Die haben auch gesagt: So, Bibel, nicht nur Nein, danke, das wird verboten. Wir haben unsere eigene sozialistische Ideologie. Da haben wir gesehen, wo das hingeführt hat. Die meinten das vielleicht noch gut, die Sozialisten und Kommunisten. Aber in der Konsequenz genauso ein Müll geworden wie der Nationalsozialismus. Warum? Weil Menschen nicht nach Gottes Wegen fragen, nicht Gott den Weg anbefehlen. Deshalb gibt es Leid in dieser Welt. Und eine dritte Antwort auf diese Frage, warum gibt es Leid? Das ist das spezifisch Christliche. Ich bin ja hier, um fürs Christentum Werbung zu machen. Ich lade ja Leute ein, werde ich am Ende dieses Abends auch machen, ihr Leben Jesus zu übergeben halt. Aber man muss auch die kritischen Dinge sagen. Wenn ich Leute einlade in die Nachfolge, eins ist ganz klar: Wenn du Nachfolger Jesu bist, dann hast du die Potenzialität, noch mehr Leid zu erleben als jemand, der in der Welt normal lebt. Es gibt eine Menge positive Dinge, da wird es morgen Abend drum gehen. Was hast du denn davon, Christ zu sein? Da mache ich nochmal richtig Public Relations für das, was es heißt, Christ zu sein. Ich muss aber auch heute klar sagen, als Christ hast du mehr Leidpotenzialität als andere. Weil Jesus Christus das gesagt hat, weil die Bibel das sagt, 2. Timotheus 3. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 1. Petrus 2, dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt, seinem Fußstapfen. Wenn du deine Nachfolge ernst nimmst, das heißt, jetzt nicht nur hier so ein Krypto-Christsein führst, so nach dem Motto, ja, sonntags in der Gemeinde von 10 bis 12, da bin ich richtig Christ und auch in der Gebetsstunde mittwochs, aber ansonsten kriegt das keiner mit. Dann machst du auch keine Leiterfahrung. Aber wenn du offensiv dein Christsein lebst, wenn du bereit bist, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule Christus zu bezeugen und zu sagen, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Weg zur Erlösung, das ist Jesus Christus. Wenn du den nicht hast, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit, dann knallst. Du kannst in dieser Welt alles erzählen, dass du schwul bist, dass du an irgendwelche Buddha-Statuen glaubst, dass du, was weiß ich, vier Männer liebst, dass du weißt, du kannst alles machen. Da hat jeder Verständnis für. Wenn du aber einen Namen in den Mund nimmst, Jesus Christus, dann tobt die Welt. Auch das hat zu tun mit dem Widersacher. Dann kriegst du den Ärger. Könnt ihr alle ausprobieren. Ich sage immer, 90. Geburtstag von der Tante Erna, wenn du da hingehst und fängst ein bisschen an zu philosophieren über den Universalienstreit oder irgendetwas. Du sagst, oh, bist ein schlauer Kerl, super, hat zwar keine Ahnung von. Du kannst alles erzählen. Aber wenn du sagst, Mensch, ihr braucht Jesus, und dann richtig da auf die Tube drückst bei deinen Verwandten, dann wirst du sehen, am 91. Geburtstag wirst du nicht mehr eingeladen halt. Nicht, da feiern die den ohne dich. Das kennt ihr alle, die ihr nachfolgt. Aber ich sage das einfach auch, das hat damit zu tun, wenn wir zu Christus gehören, dann gehört Leid mit dazu, weil einfach auch das tiefste innere Unriss des Glaubens, das ist ja ein Leidgeschehen, ihr habt sie hingegangen, das Kreuz. Das ist ja nicht irgendwie Happy-Lappy-Ereignis gewesen, sondern unendliches Leid. Und Jesus hat uns gesagt, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann müssen wir auch unser Kreuz auf uns nehmen. Die Jungs, die das als erstes getan haben, die 12 Apostel, ist ja einer nachgewählt worden, der Matthias, von denen wissen wir, von den 12 haben 11 das Martyrium erlitten. Also sind getötet worden um des Glaubens willen. Gekreuzigt, gesteinigt, verbrannt, gefällt, alles Mögliche enthauptet, was sie mit denen gemacht haben. Nur Johannes der Evangelist, von dem wissen wir es nicht genau, der ist im Exil gewesen, also auch jetzt nicht irgendwie was Positives. Also Nachfolge Jesu heißt auch Leidensnachfolge. Und dazu müssen wir auch bereit sein. Auch das gehört mit dazu. Und das ist eben auch eine Wahrheit, gerade speziell für Christen an diesem Punkt. Die ersten drei Punkte, die bezogen sich eben auf die Allgemeinheit. Aber das gilt speziell für uns, weil eben Jesus-Nachfolge Leidensnachfolge sind. Also diese vier Punkte als Antwort aus der Bibel, warum es Leid gibt. Einmal, weil Gott es getan hat, weil er es zulässt. Zweitens, weil er ein Satan, ein Teufel ist. Drittens, weil Menschen nicht nach den Wegen Gottes fragen. Und eben, weil Jesus-Nachfolge Leidensnachfolge ist. Die zweite Frage. Wozu kann Leid dienen? Auch dazu wieder vier Antworten. Allerdings jetzt sage ich hier, kann dienen. Bitte. Und ich möchte hier mit dieser Antwort ganz sorgsam umgehen. Also früher bei uns im Gemeinschaftskreisen war es immer so, wenn da einer sagte, ja, warum Leid? Da sagten die alten Brüder, das ist falsch gestellt, die Frage. Nicht warum, sondern wozu. Ich habe bewusst zuerst mal beantwortet, warum Leid da ist. Das müssen wir auch sagen können. So kann man natürlich schnell wie das Flügel, so darfst du nicht fragen. Im Glauben darfst du alles fragen, überhaupt gar kein Problem. Gott lässt jede Frage zu. Und wenn du deinem Herzen trägst, dann bitte verbalisiere sie auch mit deinem Mund. Gar kein Thema. Die Antworten muss man nur geben können halt. Also, aber wir müssen auch fragen, wozu. Und jetzt ist aber eine Sache wichtig. Bitte missbraucht diese Antworten jetzt nicht, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, und da bin ich jetzt wieder bei dem Bruder, bei dem Arzt, die in Leid sind. Da hat einer sein Kind gerade verloren. Da ist die Ehe kaputt gegangen. Und dann kommen wir um die Ecke, gerade auch so ein schlauer Pastor, und der erklärt jetzt mal, warum deine Leitsituation ist und wozu das alles gut sein kann. Das gehört nicht in die Seelsorge. In der Predigt ja, wo wir allgemein drüber sprechen, ja. In die Lehre, ja. Aber das sind Erkenntnisse, die ich selber für mein Leid finde und die mir nicht andere Leute aufs Auge zu drücken haben. Davor warnt die Bibel auch, ein ganzes Buch. Hiob, da ist einer im Leid und da kommen dann die schlauen theologischen Experten um die Ecke. Das, was die sagen, das ist alles theologisch richtig. Das ist ganz saubere Theologie. Wenn du die Dinge nimmst, nicht weißt, dass das von den Freunden ist, sagst du, super, wie die Gott rechtfertigen, wie die dem klar machen, du bist Sünder. Aber Gott verwirft sie. Das ist nicht deren Aufgabe. Und bitte damit seid auch vorsichtig. Ich schiebe das einfach mal voraus, weil ich das auch schon erlebt habe. So Leute, die meinen, anderen Leuten das Leid erklären zu müssen und denen zu sagen, warum das passiert ist, warum das ein Strafgericht Gottes ist, warum das ein Produkt dessen ist, das steht uns nicht zu. Das weiß Gott alleine. Diese Antworten, die kann jemand selber finden. Aber es sind trotzdem Antworten auch der Bibel. Das nur vorweggezogen. Also, wozu kann Leid dienen? Erstens, Leid kann helfen, Christus zu finden. Zweitens, Leid kann zur Erziehung im Glauben dienen. Drittens, Leid kann helfen, andere zu trösten. Und viertens, Leid kann zum Segen werden. Das Erste, Leid kann helfen, Christus zu finden. Also, es gibt eine tolle Geschichte in der Bibel, es gibt nur tolle Geschichten in der Bibel. Johannes 9, das ist die Geschichte von dem Blindgeborenen. Da kommen die Jünger nämlich an, die fragen dann, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern? Dass das passiert ist, nicht, dass der blind geboren ist. Wieso will er als Baby, der noch da ist, wie will er da gesündigt haben halt? Ne? Und da sagt Jesus, es soll ein Gottes Werk an ihm offenbart werden. Und er kommt zum Glauben. Der kommt zum Glauben als er Jesus. Eine ganz tolle Geschichte, bitte lest das nach. Der war im Leid und weil Christus ihn sehend gemacht hat, da kommt er zum Glauben. Ich bin ja Jäger, habe einen guten Jägerfreund, Friedhelm Roth, das ist ein Kerl, der hat Hände, die sind doppelt so groß wie meine. Das ist ein Meister gewesen, Mechanikermeister, eine unbändige Kraft. Ich habe selten so einen starken, körperlich starken Menschen gesehen. Und das war jemand, der hat eine glückliche Ehe und mit Kind, alles lief super, Bombenstellung, alles war spitze. Und dann wurde die Frau schwer krank. Der lebt im Siegerland. Und den ganzen frommen Mist hat er überhaupt nicht interessiert. Und dann wurde die Frau todkrank, es war klar, die würde sterben. Und diese Situation, die hat ihn zerbrochen und hat ihn zum Glauben geführt. Wo er merkt, hier ist nichts mehr, ich kann mit meinem Intellekt, ich kann mit meiner Kraft nicht. Und dann hat er gesagt, ich sage jetzt nochmal, das ist sein Zeugnis über sein Leben. Das hat er auch schon gesagt, mittlerweile Mann im Gemeinschaftsverband, der mitarbeitet in Gemeinden und alles, der gesagt hat, Gott musste mir mit dem ganz dicken Hammer vor die 12 hauen und auch meiner Frau, die mittlerweile verstorben ist, damit ich zum Glauben finden konnte. Ohne das wäre es bei mir nicht gewesen. Und die waren, das klingt pervers, denn die Frau ist gestorben. Das, ein Weltmensch versteht das nicht, aber sagt, das war das, was uns zum Heil gebracht hat. Diese Leiterfahrung, dass die Malis, seine Frau, dass die gestorben ist, hat mich und uns zum Glauben geführt. Hat das Tor zur Ewigkeit geöffnet, weil wir dafür offen wurden für Jesus Christus. So kann Leid sein, dass Leid helfen kann, um zu Christus zu finden. Leid kann auch, und das ist das Zweite, zur Erziehung im Glauben dienen. Römer 5 lesen wir, wir rühmen uns des Leides. Wir wissen, dass Leid Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Auch das ist eine generelle Erfahrung, wenn Leute in Leiterfahrungen sind, wenn sie richtig tief sind, wenn die ganz große Krise ranbricht, dann überdenken die nochmal alles und stellen häufig fest, ich habe bisher mein Haus auf Sand gebaut. Hält nicht, tägt nicht, ich komme jetzt doch zurück zu dem, was mir mein Opa, meine Mutter gelehrt haben. In einer alten Gemeinde hatte ich einen Bruder, der war Offizier bei der Wehrmacht gewesen, auch in der russischen Gefangenschaft, auch schon lange in der Ewigkeit. Bei dem war das auch so, der hat als Jugendlicher einen Anfang gemacht und dann bei den Nazis richtig mitgemacht und dann Russland, Feldzug, Polen, Feldzug, das ganze Programm und war stark und alles und geglaubt an eine neue Zukunft und alles halt. Und dann ist er in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und dann ist ihm klar geworden, alles falsch. Dann ist Deutschland zusammengebrochen, ihm war klar, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, so hat er gesagt, dann wäre er nie zum Glauben gekommen, dann wäre er nie zurückgekommen. Da hat ihn das, diese Leiterfahrung und die Gefangenschaft war eine Leiterfahrung, hat ihn zum Glauben geführt und hat ihn erzogen, wieder an das zu glauben, was die Väter ihm mitgegeben haben. Auch das ist eine Erfahrung, dass ganz viele Brüder mir sagen und Schwestern, das Leid hat nicht mein Glauben zerstört, sondern ganz im Gegenteil, in der Tiefe meiner Schmerzen, in dem, was ich hier an Dingen nicht verstanden habe, wo nur noch eins war, Jesus, ist mein Glaube noch stärker geworden. Leid zerstört nicht Glauben, nur den Falschen. Es kann helfen, dass dein Glaube wirklich zu etwas ganz Starkem wird. Deshalb sagt die Bibel einmal im Jakobusbrief, freut euch, wenn ihr in Anfechtung seid, wenn Leid kommt, weil das mit eurem Glauben, wenn er echt ist, etwas Positives tut. Ein drittes, wozu Leid dienen kann, Leid kann helfen zu trösten. Ich habe euch eben dieses Wort gesagt, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Es gibt einen ganz, ganz großen Lieddichter, Paul Gerhardt, der hat diesen Psalmvers verdichtet. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Da hat er 14 Strophen und immer eine Strophe beginnt immer mit einem Wort daraus. der dieses Wort ausgedrückt. Das war ein Mann, Paul Gerhard, der hat im 30-jährigen Krieg gelebt. Furchtbarste Umstände damals. Der hat von seinen 4 Kindern 3 beerdigen müssen. Er war selber früh weise, musste seine Frau beerdigen. Der hat schlimmste Erfahrungen gemacht, Plünderungen, alles. Der ist erst mit über 40 Pfarrer geworden, weil er in konfessionellen Streitigkeiten mit dem König gewesen sind. Eine furchtbare Sache, die der erlebt hat, der Typ. Und wenn ihr seine Lieder lest, nicht einmal ein Wort der Klage, sondern dann schreibt der Verse, wo du sagst, Wahnsinn, gerade dieses Lied, Befiehl du deine Wege, ist einer der schönsten deutschen Choräle. Da haben Menschen Trost drin gefunden in diesen Worten. Warum? Weil einer selber im Leid war und in seinem Leid erkannt hatte, da gibt es einen Gott, der hält mich. Und das muss ich anderen weitersagen. Und seine Leiterfahrung führt dann dazu, dass andere getröstet werden konnten. Das ist manchmal so, dass nur derjenige, der selber auch im Leid steht und stand, andere richtig angemessen trösten kann, verstehen kann. Als ich junger Pfarrer war, Ende 20, Gemeinde, und du wirst dann komplett in die Seelsorge reingeschmissen, da merkst du schnell irgendwann deine Grenzen. Ich weiß noch, ich bin ins Krankenhaus gekommen, da war eine Schwester aus der Gemeinde, die hatte Brustkrebs, beide Brüste amputiert, war eine sehr attraktive Frau mit all den Fragen, die dann sind. Und ich sitze da, ich hätte ihr Sohn sein können, höre mir das an und merke, klar kann ich ihr was von Jesus sagen, gar kein Thema, aber ihre Leiterfahrung, die kann ich so nicht durchtragen. Und dann, nicht alles gelingt in meinem Dienst als Pastor, aber da habe ich mal eine helle Idee gehabt, weil ich wusste, eine Schwester bei uns aus der Gemeinde, die hatte die Krebserkrankung überstanden. Und da bin ich nach Hause gekommen, nachdem ich dann kam, habe ich die sofort hingeschickt. Und die haben dann eine tolle Zweierschaft entwickelt, wo die eine Schwester, die den Krebs überwunden hatte, Trost für die andere sein konnte, weil die auf selber Ebene sprechen konnte. Übrigens, das ist das Gute bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Egal welchen Dreck wir durchmachen, egal wie tief wir irgendwo reinkommen, ob es der Krebs ist, ob es der Konkurs ist, ob es die Scheidung ist, der hat alles durch Jesus Christus. Der kann uns auf Augenhöhe begegnen. Wenn unser Leid keiner mehr versteht, wenn da die Leute das nicht nachvollziehen können, weil wir drin sind, das ist ja so. Es ist eine Sache, über Krebs zu sprechen, aber selber Krebs zu haben, ist was anderes halt. Aber es gibt einen, der dich versteht. Jesus Christus, und deshalb sage ich immer, befiehlt euch dem an, weil der alles versteht, weil er alles selber durchlitten hat. Davon spricht der Hebräerbrief. Er hat in alledem gelitten, was die Menschen haben. Und deshalb kann er uns auch so verstehen. Und das kann helfen. Das kann helfen, andere Menschen zu trösten. Es gibt einen ganz großen Theologen, Friedrich Bodelschwing. Der Mann hat innerhalb von 2 Wochen alle 4 Kinder an Diphtherie verloren. Alle 4 Kinder. Und der Tod seiner 4 Kinder, du beerdigst 4 Kinder in 2 Wochen, hat dazu geführt, dass er gesagt hat, jetzt wende ich mich den Schwächsten zu. Wenn die Kinder nicht gestorben wären, hätte die Bethelschen Anstalten nicht aufgebaut und gegründet, hätte sich nicht den Behinderten und Schwachen zugewandt. Aber aus dieser ganz großen Katastrophe heraus, für ihn persönlich, erwächst für die Gemeinde Jesu etwas ganz, ganz Großartiges. Bodelschwing hat dann gesagt, ich sage nochmal einer, der die Leiterfahrung gemacht hat, immer wächst das Beste der Gemeinde Jesu aus dem Leiden heraus. Das gilt natürlich zuerst fürs Kreuz. Das Beste, was uns erwachsen ist, ist aus dem Leiden Jesu erwachsen. Aber es ist häufig auch so, dass ganz viel Gutes aus Leiden heraus erwächst, weil das häufig echt ist und weil es komplett mit Jesus durchsetzt ist halt. Leid kann helfen, andere zu trösten. Und ein Viertes, Leid kann zum Segen werden. Manche Leiterfahrungen, manche Dinge, die uns nicht gefallen in unserer Biografie, sind so, dass wir im Moment sagen, wie furchtbar, und dazu neigen, Gott anzuklagen. Dürfen wir uns, wenn wir Sachen nicht verstehen, immer fröhlich zu Gott gebracht. Wenn wir das im Herzen spüren, sieht der Allmächtige das sowieso. Oder kann ich euch nur Mut machen, sprecht das auch im Gebet aus. Wenn ihr nicht versteht, warum euer Mitarbeiter befördert worden wird, ihr nicht, sagt es Gott. Klagt ihn da auch ruhig an, Gott, warum? Das tun die Männer der Bibel, da gibt es eine eigene Kategorie, Klagepsalme. Müsst ihr euch mal durchlesen. Jeremia, wenn er die Klagelieder liest, was der schreibt, da sagst du als frommer Mann, du kannst mit Gott nicht sprechen. Die Bibel lässt es aber zu. Jeremia ist ein großer Prophet. Der sagt, ich verfluche den Tag, wo ich geboren worden bin. Es ist alles so furchtbar, es ist alles so elend halt, nicht? Wenn ihr es im Herzen spürt, Gott sieht es doch sowieso. Bitte sprecht mit ihm. Es gibt so eine falsche Haltung, so auch gerade bei den Frommen, bei uns Evangelikalen, nicht in Freud und Leid zum Lied bereit. Das ist ja auch wichtig. Wir sollen immer danken und loben, gar kein Thema. Aber wenn es uns nicht gut geht, dann sollen wir das auch aussprechen. Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir Dinge nicht verstehen, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn. Befiehl's ihm an, sag's ihm einfach auch. Ich erkläre das immer meinen Konfirmanden, wenn ich denen so übers Beten spreche. Ich sage, pass mal auf, wenn jemand ein liebender Vater ist und hat ein Kind und weiß, dem geht es nicht gut, er wird in der Schule gemobbt. Und das Kind kommt nach Hause und der Vater fragt das Kind, wie geht's dir denn? Und er ist wieder in der Schule geschlagen und gehänselt worden. Der Junge sagt, mir geht's gut, Papa, hat aber die Tränen in den Augen. Ja, das will der Vater doch nicht. Der will mit ihm das Leid teilen. Der will nicht irgendwas vorgespielt haben, irgendwie ein frommes Schauspiel. Das ist das Tolle, wir können bei Gott echt sein. In der Gemeinde, da muss man sich vielleicht manchmal zusammenreißen. Aber beim Heiland, da müssen wir immer alles ausbringen, gar kein Thema. Da möchte ich Mut zu machen und glaubt mir, ganz vieles, was wir nicht verstehen, da merkst du hinterher, das, was ich damals mit 20 dachte, das ist die ganz große Katastrophe, das wird mir zum ganz großen Segen. Dass ich hinterher sagen kann, Halleluja, gut, dass das so gewesen ist. So kann Gott handeln. Gibt es eine tolle Geschichte in der Bibel. Josefs Geschichte, 1. Mose 37 bis 50. Auch nur Furchtbares. Der Typ kriegt ja nur auf die Socken. Hat es auch provoziert, ist ja so ein Angeber. Da wird er erst von den Brüdern verkauft, dann wird er da von der Frau da verraten, dann wird er im Knast vergessen. Aber alles hat einen Sinn und Ziel, dass Gott ihn zum Vizekönig werden lässt. Wäre das alles nicht passiert, dann wäre er da als ganz normale Nomade irgendwo im gelobten Land geendet. Nein, der wird Vizekönig. Und in seinem Amt kann er alle anderen Leute retten. Da wird er zum ganz Großen, dass die anderen sich wirklich vor ihm beugen. Das ist dann auch das Ende dieser Geschichte, das ist so ein ganz toller Skopus, also 1. Mose 50 halt nicht. Menschen gedachten es böse zu tun, Gott aber hat es gut gedacht. Und das ist so, Gott kann die Dinge in unserem Leben auch steuern, nur manchmal erkennen wir das nicht. Als der Josef im Brunnen gewesen ist, als der Josef durch den Pontifar ins Gefängnis geworfen worden ist, der hat es nicht übersehen können, wie es wurde. Der kannte das Happy End noch nicht, aber das Happy End ist gekommen, weil manchmal das Leid auch dazu dienen kann, einfach, dass einfach Leid zum Segen wird. Und wenn man in Christus ist, wenn man Jesus seinen Lebensweg anbefällt, dann darf man wissen, dass es final immer, immer zum Happy End kommt. Römer 8, 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschlag berufen sind. Das ist ein knallhartes Wort. Und nochmal, das sage ich hier zu euch, die ihr hoffentlich momentan jetzt nicht in der Leitsituation seid. Wenn ihr in der Seelsorge wärt und würdet mir sagen, mein Kind ist gestorben, meine Ehe ist kaputt, egal was, würde ich euch dieses Wort in dem Moment nicht sagen können. Aber jetzt sage ich es euch, das dürfen wir wissen, wenn wir in Christus sind, als klare biblische Lehre, wer in Christus sind, das darf wissen, egal was passiert, alle Dinge werden uns zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschlag berufen sind. Ich habe mal mit einem messianischen Juden gesprochen. Ich sage jetzt, das habe ich jetzt nicht gesagt, diese Deutung. Und da haben wir gesprochen über den Holocaust. Da hat er gesagt, das ist natürlich das furchtbarste Menschenereignis, was zahlenmäßig je passiert ist. Aber sagt er, ohne Holocaust keine Wiederkehr unseres Volkes ins gelobte Land. Und hat er auch gesagt, aus diesem Furchtbaren hat der Lebendige etwas Gutes entstehen lassen. Nochmal, nicht meine Deutung, sondern das, was Menschen auch sehen können. Aber wie gesagt, wenn wir in Christus sind, dann dürfen wir wissen, dass final immer alles gut werden wird. Leid kann zum Segen dienen. Also das, wozu kann Leid dienen? Erstens, es kann helfen, zu Christus zu finden. Zweitens, es kann zur Erziehung im Glauben dienen. Drittens, es kann helfen, andere zu trösten. Und viertens, es kann auch zum Segen werden, das Leid. Und jetzt das Dritte und Letzte. Was hilft im Leid? Das eine ist ja, vermeintlich Dinge zu erklären, warum sie so sind. Das tut die Bibel. Das Tolle ist, dass die Bibel noch mehr macht. Sie sagt uns auch klar und deutlich, was hilft im Leid. Auch das möchte ich sagen, gerade für diejenigen, die vielleicht im Leid sind, aber auch vorbereitet für das, was an Leid vielleicht für dich kommen wird. Was hilft im Leid? Auch hier wieder ein Vierfaches. Erstes, das Trösten durch die Geschwister in Jesus. Zweitens, das Anbefehlen des Weges an Jesus. Drittens, das Hoffen auf Jesus. Und viertens, das Wissen um die Erlösung in Jesus. Das Erste. Das Trösten durch die Geschwister in Jesus. Das ist erstmal ganz banal, aber das ist so stark, dass wenn man in Leid ist, wenn es einem nicht gut geht, auf einmal Brüder und Schwestern da sind und die sich mit unter das Leid stellen. Es ist übrigens Befehl unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Die gesamte Zusammenfassung der christlichen Ethik finden wir in Galater 6,2. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wenn einer leidet, sagt Paulus, dann haben die anderen mitzuleiden. Ist ein Glied krank, dann haben die anderen mitzuleiden. Und das ist das, warum uns Gemeinde geschenkt ist. Das ist das Tolle, wenn man zu Christus gehört, das sage ich jetzt denjenigen, die nicht im Glauben sind, da fehlt euch was, ihr habt nämlich keine Gemeinde. Und wenn ihr ins Leid kommt, habt ihr vielleicht Menschen, die euch helfen. Aber in Gemeinde hast du das in jedem Fall. Und es ist so toll, was wir einfach dadurch haben, dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns helfen, wenn wir im Leid sind. Ich habe jetzt knapp 1000 Beerdigungen in meinem Leben gemacht. Nächste Woche habe ich allein wieder 3 Stück. Und dann betreut man die Leute auch hinterher. Und das ist immer wieder, wenn man dann so 6 oder 8 Wochen später kommt und sagt, Mensch, es war so ein furchtbarer Tag, aber die Brüder, die Schwestern waren da. Die haben mich getröstet, die haben mich getragen. Ich habe die Gebete gestärkt. Dann zeigen die mir die Briefe. Ach, und gucken Sie mal, was hier ist. Ihr glaubt nicht, was ihr mit einem Brief Gutes tun könnt. Da hat der Bruder recht, wir können in so einer Situation Leuten das nicht erklären, wenn beispielsweise ein Kind gestorben ist. Aber wir können hingehen, nicht nur bei der Beerdigung, sondern auch wenn der nächste Todestag ist, am ersten Todestag, am zweiten Todestag, am dritten Todestag des Kindes oder am Geburtstag des Kindes, der Mutter schreiben, ich kann dir auch nichts weiter sagen, aber du darfst wissen, ich denke an dich, ich bete für dich und ich vertraue darauf, dass Christus alles gut macht. Dass jemand nur spürt, ich bin nicht vergessen. Das sagen mir auch Leute. Ja, für alle anderen geht das Leben ja weiter. Aber für mich ist das Leben damals stehen geblieben. Aber wenn dann Leute da sind und stellen sich auch wieder zu mir und sagen mir, Mensch, es tut mir einfach nur leid, ich bin für dich da. Und du kannst einfach spüren, da ist jemand, der ist bei mir, auch wenn er es mich nicht erklären kann und dir was ungeschehen machen kann, aber er ist einfach da. Und bitte, das habt als Kultur hier in eurer Gemeinde. Wenn einer im Leid ist, betet für den anderen. Das war gestern ein starkes Zeugnis von der Schwester, die auch gesagt hat, wie die Gemeinde. Habt ihr gestern genau gehört von einer, die im Leid war, die schon fast tot war, halt zu sagen. Dass nicht nur die Ärzte geholfen haben, sondern vor allem der Herr und die Gemeinde. Bitte, wenn ihr merkt, einer hat Leid, betet für den. Nehmt den mit auf den Gebetszettel. Schreibt dem einen Brief und nicht nur einmal. Sagt dem, wir denken an dich, wir beten. Ich begleitet ihn, seid da. Ich habe mal eine Sache erlebt in meiner alten Gemeinde, das war toll. Da war eine Frau an Krebs erkrankt und dann haben sich die Frauen bei uns in der Gemeinde zusammengetan und haben gesagt, okay, die hatte mehrere Kinder, wir müssen uns ein bisschen drum kümmern. So ist ja klar, die Frau im Krankenhaus, der Mann muss arbeiten halt, nicht so ein bisschen geputzt und hin und her. Und dann haben die Frauen untereinander gesagt, jeder backt einmal pro Tag, also in der Woche über, einen Kuchen. Und dann haben die jeden Tag einen Kuchen vorbeigebracht. Und der ist dann irgendwann nach vorne gekommen und ist in der Gemeinde und hat gesagt, Leute, das ist so super, alles danke, aber bitte backt keine Kuchen mehr. Ja? So. Dieses Wort, bitte backt keine Kuchen mehr, das war einfach ganz stark zu wissen. Also, du merkst etwas, das ist für den Einzelnen nicht viel, aber der andere merkt, da sind Leute da. Und in diesen Kuchen zu merken, da ist ganz viel an Anteilnahme. Das sind andere Menschen, die tragen mit. Und das ist was Wunderbares, bitte tut das halt nicht. Und das hilft Menschen so sehr, wenn sie getragen werden in ihrem Leid, wenn andere sich dazustellen. Ein zweites. Was hilft? Das Anbefehlen des Weges an Jesus. Ich habe 10 Jahre Notfallseelsorge gemacht, parallel zu meinem Dienst unten im Siegerland. Und wenn du das gemacht hast, hast du Totennachrichten überbringt oder Sterbenachrichten, hast du auch alles gesehen. Nicht? Wenn dann, was weiß ich, einer in die Maschine gekommen ist, von dem ist nichts übrig geblieben, nachts um 4 wird gestellt, du stehst dann mit den beiden Polizisten, dann geht die Tür auf und dann kommt das ganz große Elend für die Ehefrau. Wenn du der öffnen musst, ihr Mann kommt nicht mehr wieder, euer Papa kommt nicht mehr wieder. Wenn du hingehen musst, musst Leuten sagen halt nicht, euer Kind ist beim Autounfall gestorben. Kommt nicht mehr wieder den Eltern. Das sind schwere Dinge. Da bricht das Elend auf. Das ganz große Leid. Dinge, die schlimmer sind als alles andere. Und da habe ich eines gelernt. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob du die Leitbotschaften in ein Haus bringst, wo Jesus wohnt, oder in ein Haus kommst, wo Jesus nicht ist. Das tut auch den Christen weh. Aber die Christen haben was. Wie oft habe ich dann da gesessen? Bei wildfremden Brüdern und Schwestern, die kannte ich gar nicht, waren in anderen Gemeinden. Und du konntest dich mit denen hinsetzen in der schlimmsten Not und wir haben die Hände falten können. Und du konntest dich jemanden anbefehlen. Dann war zwar der Sohn noch nicht wieder lebendig, aber da war Trost da. Und ich habe das anders, leider so häufig erleben müssen, wo Leute trostlos waren. Die hatten nichts, die kamen nicht zurecht. Ich habe das erlebt, wie Leute schreiend über Stunden rausgelaufen sind. Ich bin hinter denen hergelaufen im Wald. Die kamen damit nicht fertig, es war nichts. Und da hat sich nichts geändert. Die wurden dann vom Notarzt irgendwann sediert. Da haben sie die Beerdigung einigermaßen im Tran durchgestanden. Die hatten nichts, die hatten niemanden, an den sie sich anbefehlen konnten. Wir, die wir an Jesus glauben, wir haben den Herrn über Leben und Tod, der, der eine Perspektive über alles Elend, über alles Ende schafft und der zu uns sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr in Leiterfahrung seid, ich will euch erquicken, ich will euch wieder neue Kraft geben. Das hilft, das Anbefehlen des Weges an Jesus. Es gibt Situationen, hat der Bruder ihm genau gesagt, da können wir keine drei richtigen Worte sagen. Ich habe lange auch Ausbildung für Notfallassistenten und Notfallsanitäter gemacht. Die haben dann immer gefragt, ja Herr Latzel, wenn wir dann jemanden reanimiert haben und das hat nicht geklappt, was sollen wir denen dann sagen? Was sind denn so die drei richtigen Sätze, die man da raushauen muss? Die gibt's nicht. Da kannst du nur schweigend daneben stehen, das kannst du nicht erklären. Da kannst du vielleicht noch sagen, wenn du es ernst meinst, es tut mir leid, dann sage ich lieber, erklärt denen, was ihr gemacht habt. Sag denen das ganz nüchtern, aber fangt nicht an mit irgendwelchen geschwulstigen Dingen, versuchen irgendwas zu erklären, was wir nicht erklären können. Aber das, was ich als Christ sagen kann, ist, es gibt eine Hilfe, die stärker ist als alles Leid. Das ist Jesus Christus. Und ich kann Gott nicht beweisen, wie ich euch beweisen kann, 4x4 ist 16. Das habe ich ganz schnell durch und wer ein bisschen mehr als 50 IQ-Punkte hat, der das verstanden. Ich kann Jesus nicht beweisen. Aber ich wünschte, ich hätte euch mitnehmen können. Leute, mal in diese Erfahrung, du kommst in Trauerhäuser rein, wo Jesus ist und du kommst in Trauerhäuser ohne Jesus Christus. Und da sieht selbst der Blindeste, was der Unterschied ist, jemanden zu haben, den man sich anbefehlen kann. Und dann glauben die Leute, ja, wie der noch glauben kann, obwohl er doch das Kind verloren hat. Ja, dann fängst du erst richtig an, weil nichts mehr bleibt, alles Irdische zerschlagen ist. Wenigstens Jesus noch, an den du dich klammern kannst. Aber die armen, armen, armen Menschen, die das nicht haben und allein in dieses Elend gehen und Jesus nicht kennen, ganz große Katastrophe. Das Anbefehlen des Weges an Jesus, dass man sagt, in der Situation, Herr, ich bin total am Ende, ich kann nicht mehr, alles ist kaputt, aber du musst mir helfen, ich befehle mich dir an mit meinem Weg, befiehl dem Herrn deine Wege. Und dann zu erleben, wie der Heiland hilft. Und das nicht nur anzubefehlen, dass man sagt, jawohl, ich spreche das aus im Gebet, sondern auch dann auf ihn zu hoffen. Das ist das Dritte, was man machen kann im Leid. Hoffen auf Jesus, hoffen. Hoffnung heißt, eine zuversichtliche Ausrichtung auf die Zukunft zu haben, in der absoluten Gewissheit, dass alles gut wird. Und das kann ich als Christ haben. Selbst wenn die Ehe kaputt geht, selbst wenn das Kind stirbt, selbst wenn ich Krebs habe. Wenn ich Jesus habe und ihm wirklich vertraue wie ein kleines Kind, dann ist Hoffnung da. Gewissheit. Egal wie dunkel das ist, es gibt einen tollen Film über das wunderbare Leben von Bonhoeffer. Ihr wisst, der große Theologe, der dann ins KZ gekommen ist, weil er bei der bekennenden Kirche gewesen ist halt. Und Bonhoeffer ist erst im April 1945 hingerichtet worden. Da hat Hitler nochmal einen Befehl rausgelassen, alles, was im Nachkriegsdeutschland hätte irgendwie politische Elite sein können, wurde alles umgebracht, was im KZ war. Unter anderem auch Bonhoeffer. Und da ist es so, die letzte Szene ist überliefert, dass Bonhoeffer nackt steht und muss an Galgen gehen. Und der KZ-Kommandant in Flossenbürg steht vor ihm. Und der KZ-Kommandant weiß auch, jetzt ist alles vorbei, wir haben den Krieg verloren, die Russen sind in ein paar Tagen da oder die Amerikaner und dann ist für mich auch Ende. Und dann sagt der KZ-Kommandant zu Bonhoeffer, nun ist alles aus. Und er sagt das über sein eigenes Leben und sagt das auch natürlich über das, was Bonhoeffer ist, weil der eine Minute später am Galgen baumeln wird. Und dann sagt Bonhoeffer nur, nein. Nein. Bonhoeffer hatte Hoffnung. Wo ja eigentlich menschlich keine Hoffnung ist. Dieser Nazi-Scherge, der hatte keine Hoffnung. Zu Recht, weil er Jesus nicht hatte. Bonhoeffer hatte Hoffnung, weil er Jesus hatte. Deshalb nein. Paul Gerhardt hat in diesem Lied, was ich eben angesprochen habe, diesem Lied über eben Psalm 37, Vers 5 in der sechsten Strophe geschrieben, hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnadenrücken erwarte nur die Zeit, du wirst sie schon erblicken, die Sonne der schönsten Freud. Das ist eine fantastische, gesungene Predigt über dieses Wort, Psalm 37, Vers 5. Hoff, o du arme Seele. Und glaubt mir, wenn ihr auf Jesus hofft, wenn ihr ihm vertraut, egal wie schlimm das Leid ist, wenn ihr auf ihn hofft, ihm euch wirklich anvertraut, schenkt Gott euch seinen Geist und es passiert etwas ganz Neues in euch, dass eine andere Realität anbricht als der Kummer und das Leid. Sondern da gibt es etwas Tieferes, eine Freude, eine Hoffnung. Hoffnung kommt ja von diesem deutschen Wort hoppen, dass man wieder Kraft gibt, zu hüpfen, nicht Freudigkeit. Und das ist das Wunderbare. Da ist man trotzdem noch traurig über das gestorbene Kind. Da hat man trotzdem Schmerzen über die Ehe gehabt, die kaputt ist. Aber es ist nicht alles aus. Es gibt etwas, wenn man Jesus hat, das ist Hoffnung. Und das ist so fantastisch. Das ist so fantastisch zu wissen, es geht immer weiter auf Jesus Christus hoffen halt. Nichts anderes. Und das hilft im Leid. Ich habe noch keine richtigen Leiterfahrungen in meinem Leben gemacht, aber wann immer es bei mir ein bisschen schwierig wird, auch nur am Ansatz schwierig wird, da schmeiße ich mich hin, befehle mich Gott an und hoffe auf Jesus Christus. Also, ihr habt das ja mitgekriegt vor 3 Jahren, wie die Landeskirche kam und erklärt hat, Latzel, Hass, Prediger und alles. Als ich abends vorm Fernseher saß, da hat ja keiner vorher mit mir gesprochen, nicht der Schriftführer, niemand, nicht. Da sehe ich im Fernsehen, wie ich da abgeurteilt werde und denke, das war's, meine Verbeamtung ist dahin. Da denkst du schon mal so, na, wie wird es denn werden? Sofort auf die Knie, dem Herrn anbefohlen zu sagen, Herr, lass mich jetzt nur hier stark bleiben, fertig. Auf dich hoffe ich, egal was passiert, halt mich nur an dir. Und das waren dann so ein paar Wochen, die waren nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber das muss ich wirklich sagen, der Heiland hat mich da umgeben, hat mich so getrost gemacht und ich durfte dann genau das erleben, wie die vermeintliche Leiterfahrung, wie sie alle demonstriert haben und bla und Latzel muss aus der Kirche raus und sowas alles nicht. Das ist zum großen Segen geworden. Ich kann heute nach 3 Jahren Distanz sagen, das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist beruflich, ist der Mist, den die veranstaltet haben halt nicht. Die haben sich selber reingeritten in Dinge und für uns, wir stehen da, Zulauf, ich muss dann schon mal bremsen. Es ist viel zu viel, was du dann an Wertschätzung, Dingen kriegst, wenn du heute irgendwo hinkommst. Dann sagen die, oh, Pastor Latzel, Pastor Latzel. Ich sage mal, Leute, jetzt mal bloß knallen. Aber das ist Hoffen auf Jesus. Hoffen auf Jesus, niemand anderen. Menschen können dir nicht helfen, Menschen enttäuschen dich sowieso immer wieder. Hoffen auf Jesus Christus, ihm den Weg anbefehlen halt nicht. Das hilft im Leid, das hilft in schwierigen Situationen. Und dann, wenn du das tust, Jesus den Weg anbefehlen, auf Jesus hoffen, dann, und das ist das vierte, wissen, wissen, wissen. Ich sage das jetzt nochmal, auch nicht, weil ich stottere. Wissen, dass alles gut wird. Wissen um die Erlösung in Jesus Christus. Befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Heißt, er wird alles in Ordnung bringen. Wenn du die beiden Dinge von ganzem Herzen tust, in deinem Leid, in deiner Schwierigkeit, aber auch wenn dein Leben normal läuft, darfst du wissen, alles wird gut. Alles wird gut. Er wird es wohl machen. Und das ist eine fantastische Verheißung, mit der sich wunderbar leben und noch besser sterben lässt. Und mit der ich auch mit allen Leiterfahrungen dieses Lebens fertig werden kann. Wenn ich 100%ig weiß, das Happy End kommt noch. Ich habe euch gestern schon erzählt, meine Frau guckt so gerne James-Bond-Filme. Die guckt generell so Komödien und sowas und so Hollywood-Schinken ganz gerne. Aber eine Sache muss sein, bei den ganzen Filmen, es muss ein Happy End geben. Also früher, wie ich noch ein bisschen mehr Zeit hatte und mit meiner Frau abends mal geguckt hatte und ich wollte mir hier nicht so einen Schmusefilm angucken, sondern was Gescheites gucken halt, dann habe ich dann immer so ein bisschen, das ist sehr, sehr verdorben gewesen, habe ich immer gesagt, Schatz, ich glaube, das Ding hat kein Happy End. Dann hat sie nach so 2 Minuten geguckt und dann, ja, kannst du umschalten, nicht? Weil die wollte unbedingt immer Filme oder will sie gucken mit Happy End. So, weil das ist halt so, sie kann damit nicht umgehen, wenn dann irgendwas Schlimmes ist. Wir wollen natürlich auch alle ein Happy End für unser Leben. Und wisst ihr, das Happy End kriegen wir. Egal wie schwer, wie dunkel unser Leben hier sein mag, das Happy End kommt, wenn wir Jesus Christus haben. Und das darf ich dir heute Abend noch einmal im Namen des allmächtigen Gottes versichern, zu 100%. Es gibt ein Happy End für dein Leben, wenn du bei Jesus Christus bist. Und das mag all denjenigen Trost sein heute Abend, die schon zu Jesus gehören. Alles in Ordnung in eurem Leben, egal wo es momentan brennt, beruflich, gesundheitlich, familiär. Wenn du Jesus hast, weiter dem Herrn anbefehlen, weiter auf ihn hoffen. Happy End kommt spätestens in der Ewigkeit. Und dann wird Gott alle Tränen abwischen von deinen Augen. Da wird kein Leid, kein Geschrei mehr sein. Wird alles gut, sagt die Bibel. Kannst du nachlesen. Ich bestätige nur da, was in der Schrift steht. Also Halleluja für diejenigen unter euch, die schon gläubig sind. Ihr dürft wissen, weil ihr euren Lebensweg Jesus anbefohlen habt, wird alles gut werden. Aber ich möchte heute Abend auch diejenigen unter euch einladen, ihren Lebensweg Jesus anzubefehlen, auf dass ihr auch eines Tages des Happy Endes teilhaftig werdet. Dass ihr auch eines Tages erlebt, dass Gott, dass Jesus alles gut, dass er alles wohl macht. Und dazu ist es wichtig, dass man den bewussten Schritt auf Jesus zugeht. Dass man sagt, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich mit meiner Schuld. Ich habe in meinem Leben bisher sehr vieles falsch gemacht, aber das bringe ich dir jetzt. Nimm das bitte weg, hier ist mein Leben. Ab sofort will ich zu dir gehören, du sollst mein Herr sein. Und wenn man das mit gläubigem Herzen tut, dann darf man wissen, dass dann final alles gut werden wird. Und vielleicht bist du heute Abend oder an den anderen Abenden angesprochen worden, vielleicht ist Gott sowieso schon länger an dir am Wirken. Dann darf ich dich jetzt nochmal, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, wenn du noch nicht den Heiligen Geist hast, wenn du noch nicht sagst, Jesus ist der Herr meines Lebens, dich jetzt nochmal dazu aufrufen, heute Abend die Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich möchte gleich anbieten, nach vorne zu kommen, das ist eine Möglichkeit. Wir werden gleich ein Übergabelied singen und währenddessen dürft ihr kommen. Und dann werde ich nach diesem Lied ein Gebet sprechen. Dazu ist dann jeder eingeladen, der noch nicht bei Jesus ist. Und er kann mit diesem Jesus dann wirklich klare Sachen heute Abend machen. Ich lese euch das Gebet vor, damit ihr wisst, was ich euch dann vorlesen werde. Das heißt es, Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und ich öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen.